Moin aus St. Peter-Ording. Ich wünsche euch ganz fröhlich bunte Ostern. Und auch heute darf unser Nordsee-Kollektiv-Podcast nicht fehlen. Und wir haben damit auch eine kleine Premiere. Heute haben wir unseren ersten richtig externen oder betriebsfremden Gast in unserer Runde. Aber er ist uns allen absolut kein Unbekannter. Tobi haben wir heute dabei, Inhaber vom Good Times Shop und Café. Und er teilt mit uns seine ganz persönliche St. Peter-Ording-Geschichte und wollte uns auch verraten, wie das Surfen nach St. Peter kam. Also seien wir gespannt und ganz viel Spaß mit Tobi, Olo und Marco.
Moin Olo.
Moin Marco, grüß dich. Na, wie sieht's heute aus?
Ja, ganz gut, ne? Wetter es scheint, also die Sonne scheint, Wetter ist gut.
St. Peter-Ording zeigt sich heute so richtig schon mal wieder von seiner vielversprechenden Seite. Ne? Man müsste eigentlich langsam mal wieder an Urlaub denken, oder?
Das stimmt.
Ja,
stattdessen. An den eigenen oder an die Gäste?
Wie auch immer, wenn wir nachher sowieso nur noch im eigenen Bundesland Urlaub machen dürfen, was ja im Moment so der Plan ist, ja. Ne, dann ist es eigentlich das Gleiche.
Also
dann,
das stimmt.
Dann fängst du jetzt besser an, dich damit abzufinden, dass das hier dein Urlaubsort für die nächsten Jahre ist.
Ja, aber Schleswig-Holstein hat ja schöne Ecken.
Ja, das nicht kann man nur St. Peter mal erobern. Ne? Aber ja. Das hat dich denn schon jemand angesprochen eigentlich hier wegen Testregion oder wie heißt das hier, Modellregion? Also sind wir schon auf der Liste oder ich habe gehört, da wird im Hintergrund schon fleißig gearbeitet an der Bewerbung.
Ja, morgen haben wir doch einen Termin, ne?
Ja, also ich bin da diesmal tatsächlich nicht bei, aber du bist mit dem Team.
Ich bin mit dem Team, ja. Also in anderen Standorten sind wir schon, also Heiligenhafen läuft schon, da wurde wirklich schon seit letzter Woche gut hantiert und auch Wilhelmshaven, also auch in Niedersachsen.
Niedersachsen arbeitet auch an.
Aber da ist es zum Beispiel so, dass die planen, die Stadt Wilhelmshaven dann nur Teile von Wilhelmshaven, also nicht gesamt Wilhelmshaven, sondern wirklich nur Straßenzüge.
Ja, gut. So. Können wir nachher nochmal schnacken. Ja. Wir sind ja heute nicht alleine, wie immer. Also wir haben ja Besuch und einen Gast bei uns heute sitzen, der hier die Augen blinzelt in die Sonne, die hier reinscheint heute in unsere Strandgut-Suite. Stell du uns doch mal alle miteinander vor am besten.
Ja, also viele kennen ihn wahrscheinlich. Ich kenne ihn jetzt auch schon, also ich kenne ihn eigentlich so lange, seit ich in St. Peter bin und hat, glaube ich, also um das mal so zusammenzufassen, glaube ich, mit einem Satz, hat so das Surfen nach St. Peter zurückgebracht. Herzlich willkommen, Tobi.
Ja, moin, danke. Danke für die Einladung.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit tatsächlich. Ich kann mich nicht beklagen. Klagen macht auch keinen Spaß mehr langsam. Ich kann es nicht mehr hören. Irgendwie jeder ist nur noch am Rumheulen, kommt zu mir. Mann, hier geht ja wieder weiter und wird nix, alles scheiße. Wir gucken nach vorne. Wir freuen uns auf das, was kommt. Ich glaube, das wird alles wieder entspannter. Und wie gesagt, die Sonne scheint.
Aber
trockene
Haare.
Sie waren nicht geile Wellen von hier.
Trockene Haare, du warst heute noch nicht im Wasser offensichtlich, oder?
Noch nicht,
ist das die Morgenrunde schon durch?
Nee, ich bin komplett startklar. Ja. Ich habe mein Klapprad vor der Tür geparkt. Board ist auch schon dran. Ich fahre dann direkt zum Strand und schmeiße mich ins Wasser.
Dann in Ording oder hier?
Gleich in Ording, wobei vielleicht auch hier. Hier sieht es auch geil aus, aber nee, Ording ist ein bisschen entspannter zu erreichen. So, man kann da wieder mit dem Auto auf den Strand fahren. Mhm. Eine neue Freiheit. Total geil.
Ja, das Leben ist die ersten Lockerungsschritte. Man darf wieder mit dem Auto an den Strand. Ja.
Aber Parken haben sich ziemlich teuer gemacht, ne?
Haben sie erhöht.
Also das nächtliche illegale Parken ist teurer geworden.
Ja, tatsächlich.
100 irgendwas.
Nein.
Doch.
Wirklich? So viel
kostet 100 Euro plus Bearbeitungsgebühren.
Genau.
Ja.
Weitere 100 Euro dann, oder was? Und was hat das früher gekostet?
35 Euro, glaube ich, war das früher mal. Also ganz am Anfang.
Das hatte sich, glaube ich, gesteigert. Ja, ich glaube, zuletzt waren es 50 Euro. Ja, es schwankt.
Es war doch lange so, dass es nur begrenzt Sinn gemacht hat, sich einen Campingplatz zu suchen, weil die ja nicht viel bescheidener
sind,
ne?
Richtig, genau. Es war nicht viel, also wir hatten ja auch unsere Bulli-Parkplätze so ein bisschen an dem Preis damals immer orientiert. So,
habt ihr jetzt auch auf 100 Euro?
Nee, haben wir nicht.
Nee, noch nicht,
haben noch
wir
nicht.
Überrascht worden sein.
Nächstes Jahr, genau, weil es keiner gefragt hat.
Naja, aber wir müssen jetzt aufpassen. Kommentieren wir das jetzt hier Richtung, nein.
Nö.
Okay, wollen wir nicht mehr.
Nee.
Finden wir das gut? Nein, finden wir auch nicht gut.
Auch nicht gut, nee.
Nee, aber es spült wahrscheinlich dann über kurz oder lang die entgangenen anderen Gelder, die ja sonst in der Kasse fehlen, wieder rein. Also insofern ist das wahrscheinlich das, was am ersten wieder die Kasse voll macht, wenn
das Ding
der Ort sich füllt.
Vielleicht ist es auch tatsächlich ganz gut, um diesen krassen Hipster-Vanlife-Trend ein bisschen zu bremsen, weil es ist auch wirklich etwas gefährlich auch natürlich, dass es aus dem Ruder läuft. Dank Corona gibt es natürlich jetzt auch wahnsinnig,
mehr,
wahnsinnig viele Leute, die in Campern einfach Urlaub machen wollen und natürlich ist einfach die Nachfrage riesig, aber wir können es sich bedienen.
Mhm.
Irgendwo muss man dann vielleicht...
Ja, ich habe das Sonntag gesehen. Sonntag ist ein schwieriges
Thema.
Also eine Van-Kolonne Sonntagabend dann von St. Peter aus Richtung Hamburg wieder gedüst oder auf jeden Fall Richtung Husum, also Tönning. Also da hat man schon gesehen, dass es am Wochenende auch wieder los war mit den Campern.
Naja, du kriegst die natürlich schwer, auch gar nicht über Bußgelder kriegst du die nicht rausgefiltert, die du wahrscheinlich, die als letztes zugekommen sind mit den nagelneuen Campern, oder?
Also das
die
nicht,
sind,
nee.
Nee, das ist das Problem.
Aber man muss es irgendwo wahrscheinlich dann doch begrenzen.
Ja. Schwer.
Also ich finde, ich war richtig fasziniert, als du mir letztens eine Zahl gedroppt hast, wie viele Leute mittlerweile im Wasser sind. Also wenn ihr dann immer draußen auf dem Wasser seid.
Ja, das so, ist ich weiß noch, abgefahren,
ja. Also ich weiß noch irgendwie 2014, 2015, als du mich das erste Mal mit dem Brett rausgenommen, da waren da irgendwie 5 Leute, wenn es hochkam.
Ist so, das schon so lange her?
Ja, 2014. Also 2014 bin ich nach St. Peter gekommen und du hast mich irgendwie 15 irgendwie mit mal aufs Brett mit rausgenommen. Und dann waren wir zwei und dann waren da noch vielleicht 2, 3 Locals. Dann gab es noch den Kollegen aus Husum. Ja. Und wenn mal irgendwie 6, 7 da waren, dann war wirklich gut und Hamburg hat mitbekommen, okay, die Welle wird gut, aber das war's dann auch. So, aber letztens sagtest du knapp 40 Leute.
Ja, wir zählen auch mal, 50, auch mal 50 plus bestimmt, wenn man das so ein bisschen, es verteilt sich auch ganz gut, da wir ja öfter mal auch eine starke Strömung haben, die Leute dann auseinanderreißen. Nichts Gefährliches, keine Angst an alle, die anfangen wollen. es ist wirklich sehr, 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 sehr viel geworden auf dem Wasser. Ist auch schön, also man freut sich natürlich auch, dass man merkt, es ist mittlerweile eine Szene entstanden und ich glaube, man hat auch selber einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Szene mittlerweile da ist, aber der größte Beitrag, glaube ich, ist aufgrund von Corona.
Weil Süd dann zu weit entstanden. Weg ist oder
Zeit auch?
Ja, wir sind der einzige Spot auf dem Festland, das darf man nicht vergessen. Ja. Sylt ist nach wie vor mit Aufwand verbunden, um auf die Insel zu kommen. Außer du fährst mit dem Zug, das ist noch relativ entspannt.
Mhm. Aber hin und zurück mal eben ist auch nicht so. Und übernachten kannst du da im Moment nicht.
Du hast dein Auto nicht dabei. Ja. Jetzt gerade bei den Temperaturen ist es total scheiße, muss ich draußen umziehen. Und dann ist das hier vielleicht doch entspannter von Hamburg oder aus Kiel auch hierher zu kommen. Mhm. Flensburg, wir haben ja wirklich ein ziemlich großes Einzugsgebiet hier, was Surfer angeht. Aber selbst aus München sehen wir Leute, die hierher kommen, aus NRW,
aber sind es
ganz Deutschland, das ist total abgefahren. Und ich interviewe auch immer ziemlich viele. Hey, warum kommt ihr nach St. Peter-Ording aus Köln oder wo auch immer? Und alle sagen natürlich das Gleiche. So, die Grenzen sind dicht oder man möchte gerade nicht reisen und sucht nach Alternativen. Durchforstet das Internet und kommt dann irgendwann auf St. Peter-Ording,
ziemlich
Sylt.
Ziemlich schnell wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Norderney gibt es vielleicht noch und das war's. Ja. Und Deutschland ist eine Surfernation, auch wenn wir nicht wirklich viel Küste haben. Aber wir haben wahnsinnig viele Surfer. Also nicht nur hier in Schleswig-Holstein, sondern auch gerade der Kölner Raum ist wahnsinnig gespickt mit vielen Surfern.
Aber die pendeln normalerweise nach Portugal dann runter.
Frankreich, oder? Ganz viel. Ja. Italien auch. Da hast du dann viele aus München, auch aus der Nürnberger Region, meine alte Heimat. Kommen wir vielleicht später noch dazu. also die nehmen natürlich auch immer alles mit, was am Mittelmeer sich bewegt noch oder halt dann auch, Atlantikküste natürlich. Und Dänemark dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
Ja.
Dänemark hat gerade immer sehr viel Schleswig-Holsteiner beherbergt zum Surfen. Und auch Dänemark funktioniert gerade leider nicht.
Ja. Kommt man gar nicht rein, ne? Also ist doch immer noch dicht, oder? Oder wieder dicht, ne?
Die haben dicht gemacht mal wieder. Also wirklich alles verbarrikadiert.
Komplett.
Jeden Feldweg und...
Ja.
Das ist ja auch
schon ausprobiert.
Wo du mit deinem Fahrrad dann normalerweise reinfährst. Das ist
ja auch ein schöner Wildschweinzaun entstanden in Dänemark.
Stimmt. 1,50
natürlich nur gegen Wildschweine.
Ja.
Dementsprechend ist es wirklich, die dänische Grenze ist dicht.
Mhm. Kennt man gar nicht mehr, ne? Also ich glaube, die Kids unter 20 oder unter 25 werden Grenzen Europa gar nicht mehr so wirklich kennen.
Nee.
Das ist wirklich erschreckend. Also es ist kein schönes Bild. Mhm. Weil das jetzt auch in Dänemark schon länger geht mit Grenzkontrollen natürlich. Das geht seit Beginn der Flüchtlingskrise geht das so. Mhm. Und ich denke, das wird noch lange anhalten, dass wir Grenzkontrollen dort haben werden.
Müssen wir uns mühsam zurückerobern, die alte Freiheit, mal schauen, wie schnell das klappt.
Ja, Stichwort Nürnberg, lass uns mal einsteigen, oder? In deine Vita und ein bisschen was von dir hören, wie es dich hier überhaupt her verschlagen hat.
Wollen wir erstmal
anstoßen?
Wenn wir schon an Bayern gerade sind.
Verfrühten Maibock haben wir mitgebracht.
Wir ein Bierchen.
Eigentlich noch nicht dran, aber wir haben gedacht, je schneller der Kalender in diesem Jahr voranschreitet, desto besser, oder? Also es kann eigentlich nur gut sein. Hätten wir doch bloß schon Mai.
Prost. Nürnberg, wie hat es mich hierher verschlagen? Das ist eigentlich gar nicht so eine lange Story. So, ich hatte in Nürnberg in einem Skate-Shop gearbeitet, habe eigentlich nie viel Geld verdient. Skate-Shop, Snowboard-Shop, das war immer so ein kleiner Punkerladen eher. Und hatte irgendwann die Chance bekommen, ich hatte ein Angebot bekommen aus Hamburg, von Planet Sports war das damals, also was komplett anderes als das, was ich vorher gemacht hatte. Es war wirklich so echt, wie gesagt, Punkerschuppen, kleines Business. Also es war Roland, mein Chef in Anführungsstrichen und ich. und ich hatte dann dieses Angebot bekommen, dort eine Snowboard-Abteilung mit einzusteigen, mit aufzubauen. Und fand ich interessant. Ich hatte Bock auf Hamburg und habe dann gesagt, alles klar, ciao Roland, moin Hamburg. Und habe wirklich alles stehen und liegen gelassen, bin mit dem ICE nach Hamburg gezogen. Ich hatte ein Fahrrad dabei, einen C-Sack und ich glaube noch irgendwie ein Handgepäck.
Kein Board?
Nee, kein Board. Also nee. Das Skateboard hatte ich noch dabei, klar, aber das ist ja selbstverständlich als Skateboardfahrer. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht gesurft. Das kam dann erst später, weil ich natürlich dann feststellen musste in Hamburg, Berge sind echt weit weg hier.
Wann war das? Wann bist du in Hamburg gekommen? Wann war das?
Oh, wann war das denn? Das war 2010, 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste das gewesen sein? Ja, ich habe in Hamburg zwei Jahre gearbeitet, gelebt. Musste dann schnell feststellen, Hamburg ist eine geile Stadt. So absolut, wenn es für mich wieder irgendwann mal in die Stadt gehen sollte in Deutschland, wäre es auch definitiv Hamburg. Vielleicht sogar Flensburg, aber Flensburg zählt nicht als Stadt, habe ich schon öfter gehört.
Gibt es eine Grenze? Zu wenig Leute, oder?
Hat kein U-Bahn, kein U-Bahn-Netz.
Ah, okay, gut, das stimmt.
also echt grandiose Stadt gewesen, total geil. War schwierig anzukommen, fand ich, so tatsächlich. Hatte auch nicht lange Zeit. Wie schon gesagt, so ich habe die Berge vermisst, also ich habe dort meine Leidenschaft eigentlich verkauft. Bin dorthin gekommen als Snowboard-Verkäufer, Skateboard-Verkäufer und musste aber in der Hauptsaison, habe ich dort wirklich richtig geknechtet. Und ich hatte halt natürlich auch gedacht, Hamburg Snowboarden, haha. Das war ziemlich krass. So, hab dort
Hamburger sind große Skifahrer.
Ja,
große Skifahrernation.
Ich wusste nicht, dass Hamburg sowas wie Skiferien hat.
Ja, also genau.
Der größte Skiverein Deutschlands ist auch in Hamburg ansässig, habe ich mitbekommen. Und ich habe es dann auch gemerkt, als die Saison losging, das war echt krass. Und die Hamburger haben natürlich auch meistens ganz gut Kohle über.
Die investieren auch viel in den Kunden wahrscheinlich, ja.
Und ja, was man natürlich dann irgendwie kompensieren muss durch sein Nicht-Können, nicht nah an den Bergen, muss man natürlich dann ins Equipment investieren. Und ich habe echt gestaunt. Ich habe dort wahnsinnig viel Stuff verkauft. Also richtig, richtig viel, auch sehr hochpreisig. Ja, aber Ende von Lied war, ich hatte keine Zeit mehr, um selbst in die Berge zu fahren. Und das hat mir natürlich auch dann irgendwann echt wehgetan. Allgemein wenig Zeit gehabt. Ich habe viel gearbeitet. Einzelhandel in Hamburg ist dann auch irgendwann so eine Mühle, in die du gerätst.
Wo war der Laden in Hamburg?
Der war direkt am Gänsemarkt.
Ja.
Neben Urban Outfitters. Ich weiß nicht, ob es das
gibt's noch gibt. Überhaupt? Also Urban Outfitters gibt es nicht mehr?
Doch.
Den Laden gibt es nicht mehr. Nee. Also der stationäre Einzelhandel dort hat zugemacht mittlerweile. War auch ein riesen Laden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Quadratmeter Fläche wir hatten. War gigantisch. Und dementsprechend auch eine gigantische Ladenmiete mitten am Gänsemarkt. Und die haben dicht gemacht, wobei das Unternehmen auch tausendmal verkauft wurde in der Zwischenzeit. Und das war eben auch was ich absolut nicht mochte. Also es war cool, im Big Business mal irgendwie reinzuschnuppern für mich, aber ich habe gemerkt, das bin nicht ich und damit kann ich nicht um. Da war ich dann doch ein zu großer Querdenker irgendwie für die und ja, komme einfach aus einem anderen Hintergrund, anstatt dass ich mich da einreihen konnte. Ja, und ja, wie war das dann noch? Letzten Endes war das dann, kein Bock mehr. Wir sind hier nur noch zum Arbeiten irgendwie, kommst nach Hause, wusst in deine teure Wohnung, die du dann irgendwie nach einem Jahr irgendwie erarbeitet hast, über 1000 Kontakte, wie es am Essen Hamburg. Und letzten Endes unterm Strich bleibt eigentlich nicht viel Kohle über, wenig Zeit über. Und irgendwann was mache ich hier eigentlich? Und habe damals meine damalige Freundin interviewt, so, hey, wie findest du das? Wie siehst du das? Die kommt eigentlich aus Dithmarschen.
Da kommt es langsam her.
ja, genau. Ah. So, und so, St. Peter-Ording, dann sind wir auch mal nach St. Peter-Ording gefahren und habe zum ersten Mal in meinem Leben auch die Nordsee gesehen. Ich war vorher noch nie an der Nordsee.
Schockverliebt.
Ja, hab dann irgendwie St. Peter, wir sind da, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind über die Deichauffahrt gefahren. Und das ist geil, wenn man das zum ersten Mal sieht. Ich weiß nicht, da könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Der erste Moment, wenn du in Ording über den Deich fährst, am besten noch irgendwie steht die Sonne tief und du siehst diese Weite vom Strand, das ist grandios, das ist geil. Und ja, war echt schön. Ich habe mich direkt in den Ort verliebt. So. Wobei wir da aber auch noch nicht wussten, dass wir dort irgendwann landen werden. Wir hatten dann auch gesagt, okay, wir wollen irgendwo zur Saison arbeiten, Kohle machen und im Winter reisen. Das war eigentlich so der ursprüngliche Plan, so der Klassiker.
Also eigentlich nur so ein Zwischenstopp.
So ein Zwischenstopp, genau. Wir haben gesagt, wir wollen im Bus leben, so klassisches Aussteigerleben eigentlich. So ein Bus leben, wenig Geld zum Leben brauchen, viel sparen. Und ja, wollten eigentlich nach Sylt, wie gesagt, weil ich eben Bock hatte auf Surfen und so. Ich wollte dann eben mal so was anderes lernen noch so in diesem Boardsportbereich und hatte halt Bock, Surfen zu lernen. Und dann war klar, ich muss ans Meer ziehen. Und ja, Sylt war zu teuer. St. Peter war auch geil und vor allem ja, deutlich günstiger. Wir hatten einen Saisonstellplatz auf dem Campingplatz Biel, was total geil war. Wir waren quasi Dauercamper. So die, ich glaube, der Altersdurchschnitt auf diesem Campingplatz aus Dauercamper.
Hat sich halbiert mit eurer Anreise. Ja,
definitiv. Das war total witzig. Aber auch cool, du kanntest dann auch irgendwann so die Leute, so hast du da Klaus gehabt, das war so, ich glaube, das war mal irgendwie so ein alter Lude, so ein Hamburger. Und aber echt war ein sehr witziges Jahr. Ja, und so sind wir auch tatsächlich dann ans Beachmotel rangeraten.
Also es war dann so 2013 rum, oder? Als sie dann da, oder war das noch
früher? Ja, genau. Gelandet sind wir 2013 mit der Eröffnung des Beachmotels. Mhm. Haben wir auch angefangen, in St. Peter zu arbeiten. Das war ganz witzig. Angefangen hatten wir dann eben in dem Laden, der im Beachmotel existiert. Ich habe ist dort nicht lang ausgehalten, da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen.
Aber ihr hattet vorher mal kurz danach, ihr vorher eure Zelte quasi schon abgebrochen und wart hier schon quasi rübergesiedelt. Also ihr habt so gesagt, so wir brechen Hamburg ab und ziehen hierher.
Richtig.
Und dann hat sich irgendwann
Wir hatten währenddessen immer mal nach Jobs geguckt, hatten dann da schon was gefunden, dann gesagt, alles klar, hey, das klingt cool, da ist ein Einzelhandel, das können wir.
Ja.
Da haben wir wirklich Plan von.
Ja.
Also weil ich auch einen Laden quasi mitgeführt hatte damals bei Roland. Mary hatte damals bei Quicksilver gearbeitet, also auch bei großen, guten Einzelhändlern und wir hatten echt was drauf und haben da halt echt ein nettes Jobangebot eigentlich bekommen. Hat für mich nicht gepasst. Ich habe dann noch 2 Wochen gesagt, alles klar, ist vorbei für mich und bin ein Stockwerk tiefer gezogen, bin aber im Beachmotel geblieben im gleichen Haus und habe damals beim Cruiser King, heute auch noch Cruiser King. Ja.
Aber anderer Besitzer jetzt.
Liebe Grüße an dich, Björni. Damals gehört das Ganze noch Kerstin und Jürgen, hießen sie. Mhm. War witzig und ich habe mich mit Jürgen immer gut verstanden. Jürgen hatte auch noch eine Kneipe hier. In der Petzalozzi-Straße war das. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Mit Biergarten beim Internat, da ist jetzt
Café Lutz
ist dort jetzt.
Ja, Café Lutz, wollte ich sagen.
Das hat er auch vorher Jürgen geschmissen und da konnte ich da ab und zu mal mit aushelfen und konnte den Fahrradladen machen und habe auch nicht viel gearbeitet, ich glaube, ich habe 3-4 Tage die Woche gearbeitet dort und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, war cool und so hatte ich irgendwie einen Fuß drin. Ich habe mich mit der ganzen Crew sofort wahnsinnig gut verstanden, mit der ganzen Beachhotel-Crew. Obwohl ich ja nicht wirklich Teil des Teams dort war. Aber irgendwie doch war ich, klar. Ich war von Anfang an eigentlich Teil des Teams, aber ich war natürlich nicht angestellt jetzt vom Beachmotel. War ziemlich geil. Also echt ein schönes erstes Jahr dann gehabt. Mhm.
Und alles vom Campingplatz aus?
Ja, vom Campingplatz aus. Das war auch echt cool. Und das ging nur bis Oktober, die Saison dort. Dann konnten wir zum Glück in eine Ferienwohnung ziehen noch zur Zwischenzeit. Und haben dann irgendwann eine Wohnung in St. Peter gefunden, weil wir uns dazu entschlossen haben, so ey, wir bleiben hier, wir wollen wieder eine richtige Wohnung haben, haben das Wohnmobil verkauft am Ende der Saison. An einen Berliner Pantomime-Künstler war das,
glaube ich.
Silent Rocco. Geiler Typ. Hat damit eine Welttournee gemacht.
Echt jetzt?
Ja. Er wollte damit um die Welt fahren. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Das war echt eine Scheißkarre.
Aber im Auto hat es gescheitert.
Die Gewährleistung ist abgelaufen, jetzt kann man es ja sagen.
So war das. Und dann war das erste Jahr eigentlich schon rum und es war echt klar, ey, St. Peter ist geil, das Beachmotel ist geil, das war so was Neues, das war so ein richtiger Spirit irgendwie da.
Und so ankommen mit Wohnung finden und so ist ja auch so ein spannendes Thema, wo wir immer hier ein bisschen laut drüber nachdenken, also so wie man hier so reinkommt und wie man was findet und im Ort eine Wohnung finden und so. Wie ist das, also wie hat das geklappt, übers Netzwerk oder wie hast du die, also wie findet man eine gute Wohnung in St. Peter-Ording, wie hast du das gekriegt?
War wirklich sehr schwer und war auch irgendwie ein Zufall und ich habe auch Glück, dass ich handwerklich begabt bin. dadurch kann man natürlich auch mal ein bisschen was dealen, wenn irgendjemand so, ja, ich habe da eine Wohnung.
Müsste noch renoviert werden so ein bisschen.
Genau. Yeah,
so. Oder auch noch ausgebaut werden hier.
Ja, genau. Für Handwerker. Genau.
Also der Raum ist vorstellbar, aber der Ausbau fehlt noch.
Yeah. Ja.
Steht aber schon im Mietvertrag.
Ja.
Der Klassiker, ja. Wirklich über Kleinanzeigen. Ja. Wir suchen eine Wohnung und haben eine Wohnung angeboten bekommen.
War das die damals am Bahnhof?
Richtig, genau.
Ja, okay.
Und ja, hab die dann eben selber renoviert und
ja, konnten dann ein Vorteil, dort ja.
irgendwann einziehen. Und ja, das war cool, war okay. Auch die Miete war in Ordnung. Ja, ich glaube, es hat sich nach wie vor nicht viel verändert seit der Situation. Es war wirklich nicht einfach, eine Wohnung zu finden, daran erinnere ich mich noch. Aber ich glaube, es ist cool, wenn du erstmal ankommst und hier vor Ort bist, so. Man merkt wirklich, wenn du da bist, es ergibt sich immer irgendwas. Man muss einfach natürlich klar schnacken, networken und irgendwo findet man was.
Tut sich was auf.
Ja. Aber erstmal ankommen, vielleicht ist es auch mit einem Dauercampingplatz viele eine Lösung. Wer Bock drauf hat, ich kann es nur empfehlen. Wie man
da noch Plätze mittlerweile, also die sind ja auch alle fast voll. Yeah. Ne? Ich weiß gar nicht,
was da
da
auf jeden Fall.
Jetzt sowieso, aber auch insgesamt sind die ja auch echt super belegt, die Plätze. Ne? Also gerade die Dauercampingplätze hin in Böhl, die sind ja irre, wie wenn die Saison eigentlich vorbei ist, wie viel Wagen da noch stehen oder auch ja meistens Wohnwagen, die da stehen.
Wohnwagen,
aber, ja. Aber es ist irre, also das sind viele Plätze.
Ja.
Ja.
Und in der Zeit jetzt sind wir irgendwo bei Ende 13, würde ich jetzt mal sagen. Ende 13?
Das erste Jahr war vorbei. Damals gab es noch einen kleinen Laden, den gibt es immer noch. Nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist
ein Büro
drin. Aktuell. Dort war ein Laden, der hieß Beach Shop. Der wurde auch vom Hotel direkt
betrieben. Das war ja sogar vor meiner Zeit noch.
Ja, genau. Und der hatte auch ziemlich oft geschlossen, weil ihr hattet kein Personal dafür und auch nicht wirklich Ahnung vom Einzelhandel.
Da war auch keine Liebe drin in dem Laden.
Ja, da war nicht viel drin, da stand irgendwie ein Schreibtisch drin, ein bisschen Stuff von euren Kooperationspartnern.
Ja, mach mal, Geld. Wir müssen das verkaufen.
Das hatte ich natürlich gesehen und ich habe dann einfach mal, ich hatte Jens einfach damals angeschnackt, so hey, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, den Laden mich zu vermieten und ich übernehme das und mache da einen kleinen Surfshop rein, mache dann nach wie vor ein bisschen Souvenirs und hatte auch eure Kopfkissenbezüge lange Zeit verkauft. Und so ein bisschen
Den Tee,
den Samofa-Tee, genau. Ja. Und ja, das war cool, das war ein wahnsinnig schönes Sprungbrett, auch eine coole Chance, danke an Jens hier nochmal an der Stelle.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Oh Gott, wie alt war ich zu dem Zeitpunkt?
Das muss ja 14 gewesen sein.
Das war vor 7 Jahren dann. 8 Jahren? Vor 7 Jahren.
14, ja, 7 Jahre.
Genau, da war ich dann 23. Ja.
Und da hast du dich selbstständig gemacht.
Das haut auch hin, ja.
Das hast du selbstständig
Da habe ich mich endlich selbstständig gemacht. Ja, ich wollte mich tatsächlich auch schon gerne immer selbstständig machen. Damals war es noch mit einem Skate-Shop. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Surf-Shop aufmache. Das ist lächerlich. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Jahr gesurft. Aber ich habe da schon gemerkt, so, ey, das ist mein Ding, das ist richtig große Liebe geworden. Ich habe das auch von Anfang an extrem ernst genommen. Wobei ich da auch wieder differenzieren muss. Ich habe das nicht als Sport gesehen, so, boah, yeah, surfen, sondern ich habe immer eine andere Einstellung dazu gehabt. So, vielleicht war das auch ein bisschen irgendwie in meiner Vergangenheit, durch Skateboardfahren und alles. Und auch mit den Laden, wie ich groß geworden bin, ich wollte immer kleine Brands supporten und habe da immer sehr viel Liebe reingesteckt in alles. Und eben auch in Surfen mit Forecasten, habe mich extrem damit beschäftigt und bin ziemlich schnell ein Surfer geworden, da würde ich sagen, was ich wirklich Surfer nennen kann, deshalb, ich kann surfen. Und dann war klar, ich mache einen Surfshop auf, der nur handgemachte Boards anbietet und es waren 18 Quadratmeter, viel war nicht möglich.
Ja, stimmt.
Aber einfach mit einer kleinen, feinen Auswahl mit Brands, die du halt sonst nicht findest, also keine großen Marken, viel importiert und das war geil, das war echt schön, um anzufangen. War auch schwierig, gab viele schwierige Momente auch, weil du natürlich ein ganz kleiner Laden warst, neben einem riesengroßen Laden, der auch ein Surfshop ist, aber eine ganz andere Philosophie und Konzept natürlich dahinter.
Ja. Den schweigen wir tot.
Ja.
Kannst du dich denn noch, du hast ja gesagt, du hast hier angefangen, ne? Du bist ja so richtig, also hier zum Surfen gekommen, hast du gesagt, oder hast du es hier ausprobiert?
Ja, ich habe hier angefangen tatsächlich.
Kannst du dich noch erinnern, das erste Mal du am Strand und dann so irgendwie...
Ja, das erste Mal war richtig, richtig scheiße. Ich habe es eigentlich gehasst.
Hattest du jemanden, der dich an die Hand genommen hat oder was hast du, wie hast du das
gemacht? Ja,
Boarderfahrung hattest du ja?
Meine damalige Freundin, die war auch schon am Surfen auch kein keine Profisurferin, so, aber.
Sondern so typisch Portugal-mäßig ein bisschen.
Man, würde, ja, man stellt sich ja, ja eigentlich so vor, wenn man hier am Strand das erste Mal steht mit dem Board in Hand, lass uns mal erstmal 2 Wochen nach Südfrankreich fahren und ein bisschen üben und dann hier wieder was probieren. Ja,
es war auch im Frühjahr, das Wasser war noch sehr kalt. Wir hatten,
ich kann mich noch einstellig erinnern, wahrscheinlich.
Ziemlich viel Onshore-Wind, also Wind, der vom Meer kommt. Ähnlich wie heute, glaube ich. Außer die Sonne war nicht da. Also es war einfach wirklich richtig rough von den Bedingungen. Es waren, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie groß es war. Gefühlt waren die Wellen riesig. Wahrscheinlich war es mickrig. Aber das Problem ist, mit Wind, die Wellen schlagen von links ein, von rechts ein. Du kriegst nur auf die Fresse und du hast eigentlich keine einzige Welle gesurft. Aber gehst dann raus und denkst, ja,
schluckst eigentlich nur Wasser.
Ich so eine sehen. Scheiße, ich gehe nie wieder surfen. Mhm. Der Ehrgeiz ist dann echt gepackt. Vor allem als guter Skateboarder denkst du dir halt, gehst du ran und denkst, Mann, das wird super easy, gar kein Problem. Mhm. Aber Pustekuchen, da wirst du ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Das ist echt schwer zu surfen. Das ist definitiv die schwierigste Boardsportart, die man lernen kann. Kann ich unterschreiben. Und vor allem in der Nordsee. Also wenn du in der Nordsee surfen kannst, dann hast du keine Probleme mehr. Ja. Mhm. Also, ich erinnere mich noch, das erste Mal in Frankreich war dann easy. Das waren zwar deutlich größere Wellen, deutlich kräftiger, aber so, boah. Kein Wind, glattes Wasser, da kommt eine Welle angerollt, ach, weiß, was zu tun ist.
Ja, das hatte ich in Mittelamerika auch. Das hattest du damals zu mir gesagt, ey, wenn du das hier schaffst in St. Peter, dann ist alles Kindergarten. Und es war wirklich so, Mittelamerika, nicht jede Welle, aber es war so, dass dann, oh, ist das geil, es ist entspannt, es ist wie Urlaub, es ist nicht mehr so stressig, dass du gucken musst, wo kommt sie.
Ja, aber es ist geil, also, und das ist vielleicht auch die Herausforderung hier, dass es halt einfach wirklich rough ist und sich immer verändert und immer anders ist und ja. Nach wie vor bis heute, es macht wahnsinnig viel Spaß und das echt gibt mir sehr, sehr viel, also mein Leben dreht sich komplett darum.
Wie viele gute Surftage gibt es hier so an der Küste? Also ist das hier, man hat oft das Gefühl, also ist ja oft gar keine Welle, also hat man so das Gefühl? Also wie ist ja, das?
Es ist schwer zu sagen, was man als gut bezeichnen soll.
Ja, also das so, dass es sich überhaupt lohnt, mal
surfbar ist relativ vieles.
Rauszugehen. Ja, ja.
Also dementsprechend, ich glaube, wir kommen hier echt so auf 100 bis 150 Surftage im Jahr, die theoretisch surfbar sind.
Ja, ja, immerhin. Also
praktisch ist es wieder was anderes, denn du musst da wirklich wissen, wann, wo,
klar,
was verändert sich gerade. Vor allem die Gezeiten sind hier sehr stark und Strömungen ändern sich, Sandbänke ändern sich.
Genau.
Es ist einfach immer in Bewegung. Wenn du da natürlich nicht hier lebst und dich so doll damit beschäftigst, dann wirst du hier immer deine Schwierigkeiten haben, wirklich jetzt gute Wellen zu surfen. Oder es kapieren, wo paddelst du eine gute Welle an, weil einfach echt, das ist sehr anspruchsvoll, gute Wellen zu surfen. Es macht aber immer Spaß, also wir haben immer irgendwie ein Weißwasser, was du auch mal surfen kannst und das kann jeder surfen, es ist total easy, wir haben keine Gefahren hier, wir haben keine Rippströmungen wie auf Sylt, die dich aufs Meer rausziehen.
Oder irgendwelche Steine, die wie in
keine anderen Steine, Regionen, ja, es geht so aufreißen. So, es kann nicht viel passieren. Also, wobei, auch nicht ganz richtig so. Ich habe auch mal
ordentlich
kassiert.
Der ganze Schnitt ging wie durchs ganze Gesicht. Nee,
hier unten.
So war das hier. Das
ist ein schöner Durchschlag. Boah, da konntest du einen Strohhalm durchstecken dann. Mein Unterkiefer ist heil geblieben, aber das hat echt wehgetan, ja. Aber das war auch ein echt großen, fiesen Tag. Ich glaube, da wärst du gar nicht rausgekommen als Anfänger. Mhm. Nee, aber wie gesagt, das ist ziemlich einfach, hier Spaß zu haben. Und genau darum geht es ja letzten Endes. Es geht nicht darum, Profisurfer zu werden hier oder Performance zu surfen. Mit deinem Shortboard hast du hier eh meistens verloren. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer eine Einstellung. So, du musst Spaß haben. Also, und darum geht es letzten Endes. Und das versuche ich den Leuten hier auch immer einzutrichtern. So, ich sehe mich hier selber als jemand, der versucht, die Szene zusammenzuhalten, auch gerade in Zeiten jetzt, wo neue kommen, versuche ich immer Spaß zu haben, den Leuten das auch zu vermitteln. So, hey, hier gibt's keinen, nee, du bist mir reingedroppt, das ist meine Welle. So, dann bist du hier falsch am Platz. So, dann teil deine Welle, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann muss man auch mal raus, klar. Aber ansonsten, ja, wir versuchen hier ein Miteinander zu pflegen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und vor allem Spaß zu haben. Mhm.
Ja, das fand ich auch. Das glaube ich, das war auch der Grund, warum du mich gekriegt hast, bekommen hast, sag ich mal. Es war, ich finde immer Sport immer so ein bisschen negativ, weil immer Sport immer was mit Leistung zu tun hat.
Wettbewerb auch.
Ne? Ja, Wettbewerb, genau. Und das muss ich ehrlich sagen, fand ich, das hat Tobi da mal sehr cool rübergebracht, zu sagen, ey, es geht einfach darum, eine gute Zeit zu haben. Und was für mich damals immer wichtig war, irgendwie mit der Natur. Ne? Das fand ich beim, also ging das zum Skateboarden, weil du vorhin sagtest, ja, wenn du Skateboard ist, dann ne, kriege ich das auch hin. Beim Skateboarden bist du nicht abhängig von der Natur. Ne? Beim Skateboarden hast du, kannst du Straße oder hast eine Rampe, das ist, ne, das ist es. So, aber da draußen geht es halt darum, die Natur sagt, wo der Weg lang geht. Und nicht du. Und das fand ich immer so der spannendste, der Part beim Surfen, so sich mit absolut, der Natur einzulassen. So.
Kann ich auch nur unterschreiben. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich immer Anfängern so, das ist der Tipp, den ich jedem mit auf den Weg gebe, auch wenn es schwierig ist. Jeder Anfänger möchte immer aufstehen. Es geht immer darum, auf dem Board zu stehen. Mhm. Ich sage immer, nein, darum geht's nicht. So, es ist scheißegal, ob du eine Welle im Liegen surfst, auf Knien surfst, so, du musst es spüren. Du musst dieses Gefühl spüren der Welle und nur dann bist du ein guter Surfer. Es geht nicht darum, aufzustehen irgendwie und auf dem Weißwasser nach gerade zu surfen, sondern.
Oder so tanzen wie du auf dem Board.
Ja, das ist was anderes. Ja, es geht einfach wirklich darum, dieses Gefühl zu entwickeln. So, es ist ein Tanz mit der Welle, mit der Natur und du musst in diesen Rhythmus finden.
Und dann kommt auch ganz schnell Demut, ne? Dass du, also ich habe ja bescheidene Erfahrungen, muss ich ja sagen. Wir haben vorhin schon kurz drüber geschnackt, dass ich meine bescheidenen Surfkurse, die ich mal absolviert habe mit meinen Kindern zusammen und dann irgendwann links und rechts gesehen habe, dass die auf dem Board stehen und ich immer noch überlegt habe, wie war das jetzt noch, was ich mir genau vorgenommen hatte. Also ja, ich merke schon, ich muss das ausbauen, aber diese Demut vor dem Wasser, ne? Dass du merkst irgendwann, das Wasser ist so, also so stark und so, das gibt so 100% vor, was du, genau, also 100%. Du bist nicht der bestimmt, sondern du musst einfach mal gucken, was gerade an Sage ist. Ne? Ja.
So. Und ich finde das auch gerade so, also das war auch für mich so ein Punkt, so ich sag, ey, wenn ich Kinder habe, so, dann ist das so ein Sport, was die Kids lernen müssen, weil es, glaube ich, eben nicht so dieser Leistungsanspruch ist, sondern es geht eher darum, so okay, auch zu verstehen, dass du auf der Welt nicht immer das zu entscheiden hast, was so lang geht, sondern es geht darum, irgendwie mit der Natur, mit der Welt irgendwie so im Einklang zu sein. Und das lernst du beim Surfen, also gerade beim Longboard-Surfen hat das einfach viel mit Flow zu tun, finde ich. Viel mit,
definitiv, ja. Gehört sehr viel dazu, ja. Natürlich auch Wetter im Blick haben, also alles, deine Umwelt mit im Blick haben. Ja,
andere auch, die da sind, du musst auf alle anderen achten, so Achtsamkeit ist überhaupt, und gleichzeitig, wenn du es schaffst, ist halt auch ein super geiles Gefühl, I got it, also weißt du, so, das ist eine totale, also eine super geile Belohnung ja auch.
Wenn du mal länger als 30 Sekunden auf dem Board stehst, dann denkst du, yes, baby. Ja, und dann, zum Shop. Genau. Nee, sehr gut so.
Wir sind noch bei 18 Quadratmetern.
Ja, genau. Bei 18 Quadratmetern, ja. Ja, ich hatte dann relativ schnell gemerkt, so, wow, das ist geil, aber es ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Und habe dann auch, glaube ich, nach 2 Jahren in dem Shop auch schon langsam angefangen, mich umzuschauen nach einer neuen Location, die ein bisschen größer ist. Und ich hatte natürlich auch meine Vorstellungen. So, ich hatte damals schon so ein bisschen im Kopf, ich würde gerne einen Treffpunkt erschaffen auch zu meinem Laden, wo man vorbeikommt, da gibt es dann spannend ein Bierchen und irgendwie hier einen kleinen Kaffee aus dem Mokka-Pot oder so. Das war so meine Anfangsvisionen, glaube ich. Und dafür einfach einen größeren Laden gesucht. So, muss auch nicht riesig sein. So, ich hatte auch schon, mit 50 Quadratmetern wäre cool gewesen. Aber das hat sich natürlich auch schwierig gestaltet. Da ich bin definitiv kein Geschäftsmann, auch immer noch nicht, nach diesen 8 Jahren der Selbstständigkeit nun fast. Und ich werde es auch, glaube ich, nicht mehr so werden in dem Umfang. Es wird langsam so ein bisschen besser, aber ich werde nie der klassische Businessman werden. Darum hatte ich halt immer nach was gesucht, was natürlich bezahlbar ist und eben auch mit meinem Konzept, was ich im Kopf habe, zu vereinen ist, dass ich eben eine geringe Ladenmiete habe, ich nicht so extrem viel erwirtschaften muss, einfach um faire Preise zu gestalten und nach wie vor das zu machen, was ich wirklich liebe und nicht auf diesen Kommerzzug aufzuspringen. Weil wenn ich natürlich irgendwo einen Buttonladen habe, der mich jeden Monat, keine Ahnung, 6.000 Euro Ladenmiete kostet, dann musst du halt richtig Druck und dann musst du verkaufen. Dann wirst du wahrscheinlich zwangsweise irgendwann in diesen kommerziellen Schiene abrutschen, dass du halt sagen musst, alles klar, ich verkaufe jetzt Camp David Klamotten oder was auch immer.
Man muss
auch
dazu sagen,
das Ende der Fahnenstange.
Aber man muss auch dazu sagen, dass Tobi ja auch immer sein, und da ziehe ich echt den Hut vor, und das ist, glaube ich, das, was er, glaube ich, auch so ein bisschen meint, um das da draußen zu verstehen. Wenn die Wellen gut sind, dann ist der Laden halt auch mal zu gewesen. Also im Beachmotel damals. Da hing halt ein Schild so, ich bin ab 17 Uhr wieder da, Leute. So, na, dann könnt ihr kommen. Aber ich bin erstmal 3 Stunden raus.
Das zählt auch nach wie vor. Also in meinen Öffnungszeiten gibt es immer noch ein kleingedrucktes unten drunter steht auch wirklich drin. Kann sich im Nachhinein keiner beschweren. Also bei Wellengang 2 Stunden vor Hochwasser geschlossen. Das hatte ich in meinem ersten Geschäftsjahr jetzt von dem neuen Projekt, wo wir später drauf zu kommen, auch mal ein bisschen dann schweifen lassen und habe auch mal ein bisschen mehr gearbeitet. Aber nach wie vor bin ich mir da immer sehr treu geblieben. Und das hängt, glaube ich, immer noch damit zusammen, dass ich damals gesagt habe, so hey, ich verkaufe meine Leidenschaft. wenn ich meine Leidenschaft nicht mehr ausüben kann, keine Zeit mehr dafür finde, dann mache ich das nicht mehr so, wie ich es mache. Mhm. Dann wird es irgendwann für mich halt, ja, keine Ahnung, irgendwie, ja, so ein Produkt XY hier, was ich einfach nur verkaufe, um Geld zu machen. Und bei mir geht es nicht darum, viel Geld zu verdienen. Auf gar keinen Fall. So, ich muss davon leben können, definitiv, aber es ging nie darum, damit viel Geld zu verdienen oder allgemein sich zu bereichern.
Und den Wechsel, den du dann, also du hattest damals mir schon gesagt gehabt, also damals war ich noch Direktor in St. Peter, und dann hattest du gesagt, du, ich will mich vergrößern, das war ja immer Thema, also seit wir uns kennen, war immer, ich will mich vergrößern, dann war das leider in St. Peter, also nicht St. Peter, im Beach Motel, nicht möglich, weil halt einfach die Ladenkapazitäten nicht da waren und der Shop, über den wir nicht reden, einfach noch eine Laufzeit hatte. Und hattest du dann aber das Projekt, was du jetzt sozusagen hast du das, hat dir da jemand, hast du da Unterstützung gehabt, das zu finden? Oder wie war das damals? Wie bist du darauf gekommen jetzt auf dieses?
Nee, Unterstützung hatte ich da jetzt nicht, das zu finden. Das ist auch wieder tatsächlich einfach passiert. Also einmal, um das vorweg zu sagen, für Leute, die mich nicht kennen, ich betreibe hier in St. Peter einen alten Bahnhof. Vielleicht fangen wir erstmal da an,
bevor
wir jetzt sagen, also. Ich habe dann tatsächlich irgendwann eine Location gefunden.
Das the very end of the railway, ne?
Genau,
das
ist richtig. Ja so, irgendwann habe ich tatsächlich
am Ende der Gleise, wenn man von Hamburg kommt,
gefunden, was dazu passt, was ich machen will. Es ist ein voll geiles Objekt. Ich habe das damals gesehen. Damals war ein Reisebüro drin. Mhm. Das Reisehus, die sind jetzt an den Marktplatz gezogen. Großartiges Reisebüro, wenn mal jemand eine Reise buchen möchte außerhalb von St. Peter.
Ja, sind dir was dafür gegeben, dass du das heute sagst? Ja. Oder?
Nee, Tobi. Übrigens auch ein Tobi. Geiler Typ.
Aber die sind ja auch besser aufgehoben, oder? Ich meine, das ist ja auch keine Lage für ein Reisebüro eigentlich.
Ja, also, wobei sie haben natürlich dort gut Bahntickets verkaufen können, aber das ist nicht deren Kerngeschäft. Ja, und das war auch das, was den letzten Endes, glaube ich, auch auf den Sack gegangen ist. Mhm. Da natürlich jeder reinkommt, wenn du dort bist. Das erfahre ich heute auch immer noch.
Ein Bahnticket und eine Bildzeitung.
Genau, so eine Art.
Ja, das ist Toilette, heute Marge 4 Cent. Und darf ich nochmal die Toilette benutzen?
Wenn du gerade eine Reise verkaufen möchtest für, keine Ahnung, 6.000 Euro.
Ja.
Und dann kommt jemand rein und will ein Bahnticket von dir kaufen und fällt dir ins Wort rein, währenddessen du da gerade mit deinen Kunden sitzt. Das ist natürlich nicht cool. Mhm. Anyway, auf jeden Fall sind die dort rausgegangen und ich kannte Tobi. Tobi ist ein alter Winzer hier aus dem Ort. Und er hat mir eben gesteckt, dass das hier ausgeschrieben ist und habe mich dann drauf beworben.
Mhm. Aber die Politik hatte ich ja trotzdem durch unterstützt, glaube ich, so wie
das ist. Das ist ja Gemeinde, die Gemeinde ist dann
Vermieter. Genau, die Gemeinde ist mein Vermieter. Mhm. Und das war zur Ausschreibung eben ausgeschrieben, dieses Gebäude. Und ich glaube, viele hatten dieses Gebäude auch gar nicht so auf dem Schirm. Es war bei vielen so, was, Bahnhof?
Ist ja aber auch irgendwie, ist das denkmalgeschützt? Das ist ja auch eine Sensation.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist eine wunderschöne Architektur.
Ja.
Das ist
ja mega.
Auch die Halle. Das gebaut, der hat das Clark Kimming auch gebaut, zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich möchte nichts Falsches erzählen. Auch ein wunderschönes Haus, mein Lieblingshaus in St. Peter.
Da hätte ich auch noch eine Geschichte zu erzählen, aber egal. Ja,
ich habe auch noch eine Geschichte.
Clark Kimming.
Ja? Zu dem Haus, Gebäude, da?
Ja.
In Ording?
Ja, am Deich. Ja, erzähl
das
mal. Was hast du da
für eine Geschichte? Ich weiß nur, dass da halt ein Mitarbeiter bei uns aus dem Spa-Bereich da oben in dem Guckfenster da gewohnt hat. Das Ding war nicht größer als der Tisch hier gefühlt. Und da hat er gelebt.
Wir haben ja im Rahmen der Eröffnung oder der Planung für die zweite Heimat bin ich ja hier bei Herrn Heidmann ins Archiv eingesickert. Also habe ich ja in der Bücherei, unterhalb der Bücherei ist ein Keller, wo das ganze Ortsarchiv gelagert wird.
Okay.
Was Herr Heidmann in unglaublich akribischer und liebevoller Kleinstarbeit zusammengestellt hat. Und dann sind wir irgendwann miteinander bekannt gemacht worden und er hat mir dann Zugang verschafft und ich bin dadurch diese ganzen alten Bilder und dadurch ist überhaupt dieser Gedanke für die Idee für die zweite Heimat hat sich so entwickelt. Und lange Rede, long story short ist, dass wir ganz viele Stories. Er hat mir auch seine ganze Ortschronik zum Lesen gegeben und so. Ich habe das echt durchgearbeitet. Ich habe ihn dann auch immer wieder nachgefragt, wo er dann auch ganz erstaunt war, glaube ich, dass ich das echt gelesen hatte. Und das Clark Kimming ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ist das in den 20ern oder wann ist das gebaut worden? Also irgendwie so, das war so der, ja, kommt ja auch, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Stil des Bahnhofs. Der wäre ja auch, glaube ich, in den 30ern ist der gebaut worden. Und nebenan wohnte ein Paul Kühl. Das ist so ein kleines Redhaus direkt an der Ecke, an der Straße, das so halb auf der Straße, wirklich direkt an der Straße steht. Und Paul Kühl war ein riesengroßer, attraktiver Fischer, der irgendwann umgesattelt hat auf den Tourismusbetrieb und hat immer die schönen Damen aus Hamburg aus dem Boot gehoben und auf die Sandbank. Die sind früher in Ording, war noch Sandbank, also es war noch Shuttlebetrieb und da haben die Fischer irgendwann umgestellt, weil sich der Fischfang nicht mehr gelohnt hat und hat die dann hat die ausgeschifft und hat die dann rübergehoben und die wollten die Damen, die fahren, die wollten alle von Paul rübergehoben werden. Paul war so ein ganz schicker ein ganz Schnieker. Und der wohnte in diesem Rethaus vorne. Und dann hat eine Familie, deren, ich kriege den Namen jetzt nicht mehr zusammen, aber deren Mann war der Kurdirektor zu der Zeit. Mhm. Die hat sich dann dieses schicke Haus bauen lassen von diesem berühmten Architekten, dieses damals ja sehr, sehr extrovertierte Gebäude. Und die, wie sich herausstellte, war weniger wichtig die Lage als die Nähe zu Paul Kühl, weil das war sozusagen der Mann, der sie auch so zu Ebbezeiten vom einen ins andere umgehoben hat. Und der Mann irgendwann, der war Kurdirektor, der trug einen adligen Namen, der hat irgendwann, als er davon Wind gekriegt hat, der ganze Ort wusste das natürlich, das war kein Zufall, da stand ja in Ording sonst noch kein Haus, war ja alles unbebaut. Und der Mann hat sich dann irgendwann, da gibt es so ein Bild in dieser Chronik, wie der auf dem Pferd sitzt, das sieht echt noch so aus wie zu Kaisers Zeit, mit so einer Picklaube auf so ungefähr. Und der hat sich irgendwann hier in dem Dünenwald zwischen Bad und Ording, hat der sich irgendwann eine Kugel in den Kopf gejagt. Also der hat sich irgendwann
aufgrund der Geschichte,
weil seine Frau ihn dermaßen vorgeführt hat, hat er sich, also so kriege ich die zusammen. Bitte, Herr Heidmann, korrigieren Sie uns mit einem Kommentar auf unserer Internetseite www.nordsee-kollektiv.de, wenn das jetzt nicht genau stimmt. Aber die Story habe ich zum Klack irgendwie, das ist sensationell.
Ja, cool. Ja, witzig. Ja, bei Klaus war ich auch dann dementsprechend in der Ortschronik, und weil ich natürlich auch geiles Gebäude, denkmalgeschützt. Und ich habe mich auch erstmal informiert darüber, alle Fotos rausgekramt, die noch existieren.
Diese Bilder, wo diese ganzen Landverschicker da aus Berlin ankommen und so, da gibt es ja ganz viele Bilder.
Ist so viel passiert. Also dieser Bahnhof hat so eine geile, krasse Geschichte, auch eine traurige Geschichte natürlich. Es war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, so ist das Ganze entstanden, das Gebäude. Aber es ist wirklich so viel passiert, und ich wollte da auch gerne mal noch, sobald es wieder geht, mal eine Runde machen und mal Zeitzeugen noch einladen, die ein bisschen was erzählen, was hier passiert ist. Da habe ich schon ein paar an der Hand, und es ist echt wahnsinnig, was der für eine Geschichte erzählen kann, dieser Bahnhof.
Ja, das weiß ich noch. Du hattest auf jeden Fall super, weiß ich noch, als du dann damit kamst, ich habe den Bahnhof, und hattest du voll die Bilder, und du wolltest es ja auch so, dass das die Schilder da außen so ein bisschen noch oldschoolig, also dass das alles so mit dem Bahnhof halt wirklich auch stimmig wird und nicht irgendwie eine neonfarbene, abgespacede Reklame hinmachst.
Ja, also ich hatte recherchiert, das war auch echt anstrengend. Emaille-Schilder wollte ich wieder haben, wie man das damals kannte, und da hatte auch damals welche. Die waren aber schon lange nicht mehr dort, und dann hatte ich auch die alte Bahnschrift recherchiert zu deren der Zeit und habe das wirklich originalgetreu nachgestellt. Natürlich nicht mehr mit Bad St. Peter-Ording, sondern dort steht jetzt Surfshop Café Bar, wo ich auch sehr stolz drauf bin.
Alles hat seine Zeit, ja.
Aber es ist total geil, und es ist wirklich klassisch. Und als ich diese Schilder wieder hingehangen habe, kamen auch so sehr viele Leute aus dem Ort, die das gesehen haben und sich gefreut haben, dass der Bahnhof wieder Schilder hat, dass er wieder Emaille-Schilder hat, und das wie so ein Gesicht, was das Gebäude jetzt wieder trägt. Auch die Frau von Denkmalschutz hat sich gefreut. Cool. Wie ein Schneider, total cool. Die hat gemeint, irgendwie, das kriegen ganz viele Architekten nicht hin. Und die hat da immer nur Ärger mit solchen Bahnhöfen. Ich habe das auf Anhieb mit Bravour gemacht, hat sie gemeint. Und
sehr gut.
Das hat mich natürlich gefreut. Ja.
Aber jedenfalls, der ist eher zu groß, oder? Weil du eben vorhin mit der Quadratmeterzahl, der ist jetzt wie viel Quadratmeter groß? Oder wie viel größer als der alte Laden?
Er ist nicht wirklich super groß. Ich habe insgesamt 80 Quadratmeter etwa zur Verfügung. Okay. Ladenfläche, muss ich dazu sagen, aber auch nur 40.
Ja.
Denn ich habe ja noch ein Café und eine Bar damit reingemacht. Also meine Vision von dem Treffpunkt, die bestand ja nach wie vor. Und das war das Geile. Ich habe diesen Bahnhof gesehen und bin da reingekommen. Damals war er noch sehr 90er-Jahres-Stil eingerichtet, als Tobi dort drin war. Er war da auch 20 Jahre drin in dem Bahnhof. Echt eine lange Zeit. Und ich glaube, so lange ist auch nicht wirklich viel passiert. Das waren so gelbe Wände, was man damals hatte, so dieses schöne Ockergelb. Und
Wischtechnik.
Ja, die war so, ja, so ein den Style hatte das so ein bisschen. Ja.
Stapete, also diese typischen 90er-Jahre.
Ja, es ist nicht viel passiert. Und man braucht echt viel Vorstellungskraft natürlich. Und die habe ich zum Glück, da ich handwerklich sehr begabt bin, würde ich behaupten, und weiß halt, was man machen kann, und habe dann gesagt, alles klar, hier das raus, dies, das, das. Viel kann man natürlich nicht verändern, dass denkmalgeschützt ist. Das war für mich schon geil, du kommst rein in diese Wartehalle und wow,
die ist mega,
eine Wartehalle, wie geil ist das denn? Wobei die nie zur Ausschreibung gehört hatte, so dass es weiterhin eine Wartehalle, soll auch weiterhin eine Wartehalle bleiben, ist mir auch wichtig. Dann kommst du rein in einen Raum, der getrennt ist durch so eine alte Industrieglaswand, und dann war es so, wow, perfekt. So, ja. Okay, alles klar, hier kommt die Bar hin, da kommt der Laden rein. Dann habe ich alles schon gesehen in meinen Träumen, und ja, habe dann tatsächlich angefangen, ja, richtig seriös meine Bewerbung zu schreiben. Das war die erste Bewerbung in meinem Leben, die ich geschrieben habe. Ich bin komplett ausbildungsfrei und also okay, alles klar, ich muss eine Bewerbung schreiben. Und ja, ein kurzes Konzept geschrieben und wurde dann eingeladen und bin in die zweite Runde gekommen. Hab nochmal ein ausführlicheres Konzept geschrieben, auch mit ein bisschen Skizzen, wie ich mir das vorstelle einzurichten, was für ein Konzept dahinter steht. Ich hatte damals auch schon das Wort Kultur mit reingenommen, dass ich gerne die Wartehalle nutzen würde als öffentliches Kulturzentrum. Zudem, also abends, wenn eben gerade keine Leute warten, noch tagsüber, wenn mal eine Kunstausstellung stattfinden sollte. Und ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich damit vielleicht irgendwie ja nicht gut ankomme.
Überforderst, oder?
Ja, junger Typ, oh, der will da ein Kulturzentrum machen. Da kommt natürlich schnell die Angst dann hoch. Oh, ah, ja, da kommen jetzt die ganzen Punks und hängen da ab. Und aber das war natürlich auch nie meine Vision, sondern ich wollte einfach nur einen Treffpunkt erschaffen, wirklich für alle. Also es ist egal, ob du ein Rentner bist, Surfer, nicht Surfer, es spielt keine Rolle, wer kommt, sondern du sollst einfach nur, wenn du es geil findest, dann bist du herzlich willkommen. Wenn du das schön findest, was ich dort mache, cool. Und es soll immer offen sein für alle. Egal, ob du bei mir einen Kaffee trinkst oder ein Bier trinkst, sondern wenn du Bock auf Kultur hast, dann bist du herzlich willkommen. Und das war eigentlich so mein Konzept dahinter und ich habe wirklich den Zuschlag bekommen.
Weißt du, ob es noch mehrere Bewerber gab? Also,
hör doch auf, 20, 30, 40 hat es bestimmt gegeben.
War dir wieder am Start, oder?
Tatsächlich nicht exakt. Also es gab noch mehrere Bewerber, auch glaube ich, welche, die noch eine Gastronomie reinmachen wollten. Ich weiß aber echt nicht, wer oder was. Aber letzten Endes habe ich den Zuschlag bekommen und das fand ich auch echt toll. Und ich hatte echt richtig, richtig tolle Gespräche mit Herrn Balzmeier und bin auch immer gut mit ihnen zurechtgekommen. Und wir haben uns wirklich gut verstanden. Er hat auch, glaube ich, das Konzept dahinter verstanden. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch sehr jung war. Deutlich jünger als andere, die eben so ein Projekt angehen wahrscheinlich. Und ich habe das Vertrauen bekommen von der Gemeinde. Und das war echt sehr, sehr schön. Und bis heute noch sehr schön. Und freue mich, das angehen zu können. Also ich freue mich vor allem, das wieder richtig angehen zu können. Denn ich hatte ja leider nur ein Jahr regulär geöffnet, so wie ich mir das vorstellen wollte eigentlich, dass es wird und es war ja auch gerade dabei, erst zu entstehen. Ja. Und das Ganze war von Anfang an geplant als Entstehungsprozess, sondern ich wollte nie, okay, ich baue jetzt und das Ding ist jetzt fertig, sondern das sollte entstehen, das sollte sich langsam mit Leben füllen und ich bin halt auch ein Quernsteiger, ich habe absolut keinen Plan von der Gastronomie. So, und darum auch so diese ganze Idee ist immer krasser gewachsen und das war dann auch vor allem die Geschichte mit dem Café ist extrem gewachsen. So, ich habe irgendwann angefangen, eine Leidenschaft für Café zu entwickeln. Hatte da total Bock drauf und habe mich so mit Third Wave Café ein bisschen beschäftigt und dachte mir, ey, warum gibt es sowas hier nicht in St. Peter? So, irgendwie, es gibt wahnsinnig viele Siebträgermaschinen, aber niemanden, der wirklich Third Wave Café macht, der sagt, ey, ich behandle jetzt einen Café wie einen Wein. Dass du Geschmacksprofile deinen Kunden präsentieren kannst und sagst, hey, mach mal die Augen zu, hier hast du dies, hier hast du das. Den Leuten den Zugang zu Kaffee wirklich zu eröffnen. Und da wollte ich so ein bisschen eine Lücke schließen. Und ich glaube, ich bin da auf einem sehr guten Weg und arbeite da jetzt auch gerade noch an geilen Sachen, um das schön zu präsentieren noch. Hab zwei Espressomühlen auch immer, wo du wählen kannst, immer zwischen verschiedenen Bohnen, wo auch immer sie herkommen aus der ganzen Welt. Ich bin komplett frei. Also ich habe keine Verträge, ich habe keine Brauereiverträge, ich habe keine Rösterei. Und das ist natürlich was auch, glaube ich, nicht so oft ist in St. Peter. Und dementsprechend kann ich sehr, sehr viel immer ändern und spannend halten. Gerade im Kaffeebereich kann ich sagen, okay, zu diesem Monat gibt es was von der Rösterei, den Monat von der, da. Das ist schön, macht Spaß. Richtig rumnörden.
Aber das war ja schon nochmal ein ganz schöner Schritt, oder? Also jetzt von dem ersten Schritt, wo du dich dann mit 18 Quadratmeter in die Selbstständigkeit katapultiert hast und jetzt dann nochmal auch richtig bei vollem geistigen Bewusstsein dann beworben, den Zuschlag gekriegt und dann da auch, musstest ja auch ein bisschen was machen an dem Gebäude, also einrichten, also auch ausbauen, Geld investieren und so. Und dann war natürlich nicht absehbar, dass das erstmal nicht so von langer Dauer ist, dann der Betrieb danach oder sowas. Aber das ist, bist du denn da jetzt für dich so, jetzt mal vielleicht nochmal vor dem Lockdown oder so, vor der Zeit, die jetzt ein bisschen unnormal ist, bist du da schon für dich richtig angekommen? Also bist du schon so, fühlst du dich jetzt so auch, weil du vorhin gesagt hast, du bist kein Unternehmer, hast du nicht gesagt, du hast gesagt, du bist kein Geschäftsmann. Aber bist du jetzt mehr oder bist du siehst du dich jetzt so als Unternehmer, der das da jetzt so, der sein Ding da macht, oder was ist das für ein Zustand, in dem das sich jetzt befindet?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich fühle mich selber noch nach wie vor wie der gleiche, den ich bin. So, ich bin nicht ein Surfer, der irgendwo
eine gut.
Ich bezeichne mich, hätte ich eine Visitenkarte, die ich nicht habe, würde einfach draufstehen, irgendwie hier Tobi Seemeyer, unten drunter Surfer. Ich bin kein Gastronom. So, ich bin irgendwo ein Gastronom, ich bin dort reingerutscht. Aber ich sehe mich nicht als Gastronom, ich sehe mich jetzt auch nicht irgendwie so als, ich bin Einzelhandel, ich bin Gastronom, sondern ich bin eigentlich nur so ein Dude, der macht, worauf er Bock hat und wo wirklich extrem viel Leidenschaft und Liebe drin steckt. Und nur das mache ich halt. Also ich mache nur Sachen, die ich geil finde, alles andere ist scheiße und ich verbiege mich halt eben auch dadurch nicht so. So, wenn du halt
Wie geht's dir in St. Peter damit? Also bist du ja aus so einem Beachmotel-Kontext irgendwie herausgestartet, ne? Was ja so eine Haltung, glaube ich, durchaus oder wo einem für so eine Haltung durchaus ein bisschen Sicherheit vermittelt wird. Die machen auch Sachen, wo sie Bock drauf haben. Und da fühlt man sich durchaus bestätigt, glaube ich, ne? Wenn man sagt so, ja, ich mache das auch, ich mache es ein bisschen anders, aber ich mache jetzt mein Ding. Aber so wie geht's einem da im Ort mit, wenn du jetzt so was Neues startest, und fühlst du dich da auch so hier in der Community im Ort, also auch von den Einheimischen, fühlst du dich da gut aufgenommen, bestätigt, oder ist es schwer? Wie geht es einem da so?
Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut bestätigt darin, da wirklich viele Einheimische das Angebot in diesem einen Jahr auch genutzt haben. Und ich muss dazu sagen, das lag natürlich auch an mir. Ich habe wahnsinnig wenig im Vorfeld geplant. Also die Veranstaltungen, die stattgefunden haben, waren meist sehr spontan. Also auch manchmal so, hey, wir haben Bock, hier ein Konzert zu spielen heute. So, ja, okay, alles klar, herzlich willkommen. Hier ist deine Bühne. Also das war so das Krasseste eigentlich. Und ansonsten manchmal echt so eine Woche, zwei Wochen Vorlauf gehabt, um irgendwie mal was zu planen. Dann immer auch, hey, hier, Beachmotel, könnt ihr mir mal noch kurz eure PA-Anlage leihen? Und auch noch durchgeschnurrt überall. Da ich halt auch mit sehr wenigen Mitteln angefangen habe. Ich habe echt nicht viel Geld in die Hand genommen, um diesen Laden aufzubauen. Aber es war eigentlich immer was los. Also es sind immer Leute gekommen, die das Angebot gerne genutzt haben. Und das war eine Rentnerin aus der Nachbarschaft, genauso wie aber auch Kids, die dann irgendwie mit ihren Eltern kamen aus dem Ort. Und wirklich komplett buntes Publikum. Da gibt es auch eine Frau aus der Nachbarschaft, ich weiß ihren Namen leider nicht. Die war auch wie so ein Phantom. Die kam immer zu jedem Konzert. Die war immer die Erste, hat sich ein Bier bestellt. Ist wirklich zu jedem Konzert gekommen. Es war egal, ob das jetzt irgendwie ein Psychedelic Punkrock war. Sie war immer die Erste und hat total abgefeiert, das, was passiert. Und das habe ich wirklich extrem wahrgenommen, dass die Leute sich freuen, dass jemand was bietet, was eben nicht kommerziell ist, was jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, die fünfte Coverband auf der Bühne ist, sondern halt wirklich echte Kultur bietet. Und ja, einfach das habe ich gemerkt, das finden die Leute, glaube ich, geil. Bestimmt nicht jeder, aber das möchte ich auch nicht, sondern wenn du es cool findest, was ich mache, bist du herzlich willkommen. So, wenn du es nicht cool findest, dann kannst du ja natürlich auch woanders hingehen, so, das ist ja jeden frei. Und ich achte einfach darauf, dass es halt, ja, also ich bin auch offen für alles, ich sage jetzt nicht, wo es nur Punkrock sein, sondern ich habe Bock auf eine Hip-Hop-Jam, ich habe auch Bock auf ein Jazz-Konzert, ich habe Bock auf, keine Ahnung, abgefahrene, kreative, geile Künstler, die Installationen machen. Also ich bin echt offen für alles. Und ich glaube, das ist spannend. Das braucht auch St. Peter ein bisschen.
Aber dein Angebot richtet sich dann an anybody? Also ist das egal, wer dir kommt? Oder eher auch an die Einheimischen, an Touris oder an Leute, die mal hier sind im Ort? Oder an eine bestimmte Community? Also ich glaube schon, dass es, so wie sich das anhört, ist das ja sehr offen, ne? Also auch für jedermann, der das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, ist ja so die Frage, warum hat mich das noch nicht erreicht? Wir denken ja sehr viel an unsere Mitarbeiter hier im Nordsee-Kollektiv und überlegen halt auch so, was kann man machen, was kann man für die Leute machen und was interessiert die? Und das ist schon, also auch wirklich spannend, weil da findet ja was statt, du machst da was, stellst was auf die Beine. Hast du eine Idee, hast du eine Zielgruppe, hast du irgendwas, wo du sagst, hey, ich möchte diese Menschen erreichen? Also ist das eher so deine, ist das die Surfer-Community oder wen möchtest du ansprechen?
Nee, also das habe ich nicht. Das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, glaube ich. So, mir ist es egal, ob du surfst oder ob du skatest oder wo du herkommst, wie alt du bist. Und genauso ist das Konzept, das ist wirklich offen
jeder
für
ist willkommen.
Alle. Ich nehme auch, das war mir auch von Anfang an wichtig, ich nehme für Veranstaltungen, für Konzerte, Events keinen Eintritt, sondern es soll immer auf Spendenbasis funktionieren. Und ich habe dazu noch ein kleines Gadget bekommen hinter dem Haus. Das war gleichzeitig hinter dem Bahnhof gab es noch ein kleines Haus, ein altes Schaffnerhaus. Das war gleichzeitig zur Miete ausgeschrieben, das habe ich mir dazu gemietet. War leider auch Schrott. Ich nenne es liebevoll Katzenhaus, da so eine Katzenmessi-Frau drin gelebt hatte.
Herr Balzmeier hatte das präsentiert hier als fix und fertig. Du musst nur noch einen kleinen Anstrich selber.
Das gehört nicht der Gemeinde. Ach so. Okay. Das war wiederum von einer Privatperson gemietet. Naja, jedenfalls musste ich das Gebäude erstmal komplett sanieren. Damit bin ich jetzt auch endlich durch. Und der Plan war immer, dass das ein Künstlerhaus wird. Dass ich eben sagen kann, hey, ich habe hier eine Hütte, ihr könnt hier vorbeikommen, beispielsweise eine Band. Viele Bands machen gerne auch mal zusammen Kreativurlaub, um, keine Ahnung, dass neue Texte entstehen, dass man einfach wieder ein Bandleben hat mal, weil man ist nicht als Band jeden Tag zusammen, das ist Quatsch, sondern man trifft sich vielleicht einmal die Woche und probt. Und das Angebot würde wahnsinnig gut angenommen werden und genauso funktioniert es auch, dass ich sage, hey, ihr seid herzlich willkommen, bleibt hier, macht Urlaub, Kreativurlaub in St. Peter-Ording. Und dafür lasst ihr was im Ort, sei es ein Konzert oder dann eben, wenn mal ein Künstler da ist. In der Zeit bist du kreativ und wir machen eine Ausstellung darüber. Und das war eigentlich immer der Gedanke, ohne Geld irgendwas aufzubauen, sondern dass es immer ein Geben und Nehmen ist. So, hey, das kann ich euch bieten, dafür macht ihr das. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und genauso kann ich eben auch sagen, ey, ich möchte keinen Eintritt verlangen, sondern das ist wirklich offen für jeden. Das ist auch mir egal, ob du dein Getränk jetzt hier irgendwie mitbringst. Klar, du sollst jetzt nicht eine Kiste Bier mitbringen, aber wenn du dir es nicht leisten kannst, dir bei mir ein Bier zu trinken, dann solltest du trotzdem an diesem Konzert teilnehmen können beispielsweise. Und das war eigentlich immer mein Gedanke. Daher ist es offen für wirklich jeden. Ich bin nicht hinterhergekommen mit der Zeit, weil, also auch mit Werbung und alles. Ich glaube, darum haben es auch vielleicht wenige mitbekommen im Ort auch. Es war echt so ein bisschen undercover, was aber auch gut war. Ich glaube, wäre das von heute auf morgen losgegangen, dann wäre ich fertig gemacht worden. Und ich als Quereinsteiger hatte keine Ahnung. Und wir haben ja auch ein paar Partys geschmissen. Marco hat auch, glaube ich, einmal oder zweimal aufgelegt. Ich weiß nicht, zweimal hast du aufgelegt bei uns. Und auch die Partys, die waren auch immer gut besucht. Also wir hatten auch mal volles Haus. Und dann hast du halt auch 40 Quadratmeter, wenn dann da, keine Ahnung, 50 Leute da sind.
Das dann, unter Corona-Bedingungen auch noch.
Ja, jetzt, darüber reden wir jetzt nicht mehr so, leider. Aber damals war das halt krass, da hat man sich ineinander gerieben und das war heiß und das waren wirklich,
wir erinnern uns.
Es waren wirklich geile Partys, also so wie man sich das vorstellt.
6 Leute pro Quadratmeter.
Echt schön, das war immer ziemlich, ziemlich geil und ich habe auch alles vorbereitet, der DJ steht bei mir quasi mit hinter der Bar, was ein ziemlich geiles Erlebnis auch ist, du hast so eine Kanzel oben ein bisschen auf dem Podest, habe auch immer alles parat, ich habe sogar 2 12-10er hinterm Plattenspieler, ja, sowas gibt's noch, hinterm Tresen stehen, dass auch, wenn jemand mal sagt, ey, ich bin DJ, hab spontan Bock bei dir aufzulegen, go for it, auch ey, Leute aus dem Nordsee-Kollektiv, hier eure Mitarbeiter, wenn da jemand dabei ist, der sagt, ey, ich hab Bock, ich bin irgendwie, keine Ahnung, Techno-DJ oder bin Hip-Hop-MC, ey, kommt vorbei und ich freue mich darüber, wenn jeder sich einbringt, also ich bin wirklich offen für alle Vorschläge, für Ideen und ey, warum? Kommt vorbei.
Die Kuli, also wir haben ja auch, oder wir haben jetzt, glaube ich, heute das erste Mal jemanden mit dabei.
Der erste Gast, der nicht genau, von uns ist.
Ja, also genau, nicht aus dem eigenen Hause quasi stammt. Ne? So, ja. Ne? Und trotzdem ja auch sehr verbandelt, wie man ja gehört hat, oder sehr viel Berührungspunkte zu euch zumindest hatte und auch damit dann zu unseren Betrieben. Wir sind ja auch, wir gehen ja jetzt gerade echt auch irgendwie, versuchen ja ein bisschen Wege zu beschreiten, die wir in der Vergangenheit irgendwie liegen gelassen haben oder noch nicht probiert hatten. Und da entstehen ja echt schon auch jetzt so im Gespräch Ideen, wo man überlegt, wo kann man da sich auch ein bisschen mal zusammen, oder was heißt zusammentun, oder wo kann man da auch mal Schnittmengen bilden, ne? Wo man kann man auch was so machen, dass das auch für mehr Leute zugänglich wird, dass da mehr Leute also einfach Bescheid wissen oder was mitbekommen. Ne? Also ich finde schon, dass das ja auch jetzt ein Aufruf an alle sein soll da draußen, die auch irgendwie Geschäfte betreiben oder überlegen oder die auch nur Lust haben, mal an Events sich zu beteiligen oder wer weiß was auch immer. Es muss ja nicht immer eine dauerhafte Geschichte sein, aber trotzdem irgendwas Unternehmerisches, irgendwas so mit ein bisschen auch ja über den eigenen Turf hinausgedacht, dass man überlegt, hey, was kann ich mal machen, dass man da echt auch Leute zusammenbringt und daraus mehr macht. Ne? Also wir bringen eine Menge Menschen mit, also aus den eigenen Häusern. Du hast jetzt so viele Sachen erzählt, wo man Lust kriegt auf die Zeit nach Corona.
Ja,
wo
sorry dafür.
Nee, ist ja genau richtig. Weil ich glaube schon, wir haben.
Ich glaube, sonst hast du mal sehr viel geredet in den letzten Folgen.
Ja, Urban Legend.
Was?
Dass du viel geredet hast in den letzten Folgen.
Ja, das ist eine Legende, aber trotzdem ist das auch gut so, weil wir haben letzte Woche im Rückblick gesehen, sehr viel über die Vergangenheit geredet. Ja. Jetzt hast du zwar auch ein bisschen erzählt, aber trotzdem gibt das einen Ausblick auf das, was kommen könnte oder wo die Reise auch hingeht. Also solche Leute wie dich hier nicht nur bei uns dabei zu oder bei uns mit im Kreis zu haben, sondern generell im Ort zu haben, ist doch eine total inspirierende und auch total kreative Basis, ne? Dass man überlegt, was kann man alles machen, was kann man alles da aus den Möglichkeiten machen, auch wenn man jetzt sieht, dass aus so einem Bahnhofsgebäude, was eigentlich, klar, da war ein Reisebüro drin, aber danach war unklar, was wird daraus, daneben war ja auch ein Gebäude, ist abgerissen, da ist ja auch noch Möglichkeit, vielleicht nochmal weiterzudenken, was kann man aus der Ecke da machen, das ist ja eine total tolle Bereicherung, finde ich, für den Ort, dass da jetzt, dass du einfach den Mut hattest und auch die Leidenschaft da so entwickelt hast, da was draus zu machen. Und für uns muss es eigentlich ein Ansporn sein, zu überlegen, wie integrieren wir das in unsere Unternehmung, in unsere Pläne, ne? Dass wir jetzt gar nicht, geht ja immer bei uns gar nicht darum, bist du dabei oder nicht dabei, sondern geht es darum, kann man was zusammen machen, kann man irgendwas mal ausprobieren. Und wir wollen ja auch Veranstaltungen machen, wir wollen auch Kultur machen, wir wollen auch was für die Mitarbeiter machen, aber das ist ja nie begrenzt auf unsere Gruppe, sondern es muss immer auch so sein, dass offen. Alle, die Bock haben, da irgendwie mitzumachen, dass die auch dabei sind. Ne? Aber andersrum, dass wir auch helfen können. Also ne, dass eben auch, wenn's, da hört man auch viele organisatorische Schwierigkeiten raus, finde ich, oder Herausforderungen.
Ja, drei Shops in einen, irgendwie Events planen, das Café schmeißen, alles, irgendwann ist vorbei, irgendwann.
Ja, und da müssen wir uns, glaube ich, auch, oder da können wir uns auch vernetzen. Also da können wir auch was zusammen machen. Also cool wäre doch, wenn jetzt so Dinge, wo du sagst, hey, ich habe eine Idee, wir wollen das machen und also das ist ja gar nicht, könnt ihr mir helfen, sondern wo habt ihr Bock mitzumachen? Also das sind auch Dinge, wo wir, glaube ich, echt jetzt mobilisieren müssen, wo wir alle im Ort die Bock haben, sich an diesen Dingen zu beteiligen, wo wir die alle auch so ein bisschen vielleicht mit ins Boot holen und auch dann das ein oder andere einfach mal ausprobieren, wenn es wieder geht und je nachdem, es wird ja immer was wieder gehen. Ne? Wir werden ja Modellregion, hoffentlich. Wir bewerben uns, aber selbst wenn wir es nicht werden und irgendwann wird ja wieder was gehen und irgendwann wird auch wieder was sein, was man ausprobieren darf oder wo es auch wieder irgendeine Art Normalität gibt und dann müssen wir ran und da das ist doch super spannend, wenn wir das gemeinsam machen.
Da bin ich auf eurer Seite, ja. Genau dort wollte ich ja eben auch weitermachen. Also ich habe eine geile Bar auf Schaukeln und alles und das ist echt, also du kannst daraus auch wirklich immer regelmäßig am Wochenende oder auch, keine Ahnung, von Donnerstag bis Samstag einen Barbetrieb machen. Aber um diese Regelmäßigkeit reinzubringen, brauche ich halt zum Beispiel auch einen Barkeeper, der da auch Bock drauf hat und ja, so eine Geschichten einfach und vielleicht entsteht da was, dass man sagt, so, hey, ich arbeite nur Teilzeit und hab dann Bock, mal da noch was zu machen. Oder man übergibt das Ganze, dass man sagt, so, hey, ihr macht das und schmeißt eure eigene Party. Und das ist ja das Coole. Ich bin offen für alles. So, ich habe eine Location und wir können da über alles reden. Und ich bin mir sicher, wir kriegen da in Zukunft, wenn das wieder weitergeht und alles wieder Corona-konform ist, was auf die Reihe zusammen.
Ja. Das sollten wir tun, oder?
Ja,
wir speichern das mal ganz fest und werden das mal intern weiterverarbeiten. Aber das finde ich spannend, das finde ich auch gut und das ist auch mit ein Impuls, den wir hier nochmal mit speichern sollten, dass wir holen uns jetzt mal wirklich auch viele rein von draußen, die im Umfeld hier, es muss gar nicht nur auf den Ort begrenzt sein, kann auch in den Nachbarorten sein und so, die was Cooles machen und die auch irgendwas machen, was man zu einem Netzwerk zusammenflechten kann, wo einfach alle auch von profitieren und wo alle vor allen Dingen auch was für den Ort entwickeln können, ne? Was jetzt so auch, glaube ich, was jetzt letztendlich ja auch total notwendig ist, dass man einfach auch ein bisschen mehr das Gefühl kriegt, du kommst hierher, so wie du angekommen bist und du bist jetzt super angekommen, wie sich das anhört. Also hört sich jetzt nicht an, als willst du dringend nach Nürnberg zurück.
Ich glaube, ich bin gut angekommen. Ja,
ich meine, das ist im Grunde genommen ja
darum
die absolute Story, die wir brauchen, dass man einfach auch dass man das Vertrauen kriegt, du kannst hier ankommen und du kannst hier ein geiles Leben führen. Und ey, wenn das nicht klappt, dann kannst du auch trotzdem wieder, also kannst du trotzdem wieder zurückkommen. So wie du sagst, du willst vielleicht mal wieder nach Hamburg zurück. Das sind ja alles Dinge, die man auch irgendwie mal ausprobieren oder die man auch laufen lassen muss. Wir, glaube ich, haben eine ganze Menge zu bieten und das müssen wir ja, müssen wir noch besser zusammenpuzzeln mit allen Beteiligten hier. Das sollten wir versuchen. Das finde ich gut.
Ja. Ja, und es gibt ja noch eigentlich noch so ein, zwei andere Stories, aber ich glaube, da muss man, das würde, glaube ich, einen Rahmen sprengen. Also du hattest ja irgendwie auch mit Kollegen Bier irgendwie auf den Markt gebracht und du dann den Boardsport e.V., also wahrscheinlich jetzt nicht in dem Sinne, dass du es mitgegründet hast, aber
das ist viel passiert. Ja, den genau. Boardsport e.V., den habe ich damals tatsächlich angestoßen. Mhm. Also ich hatte auch damals schon einen Verein in Nürnberg gegründet mit Skateboard-Freunde waren das. Und es war klar, dass wir hier einen Boardsportverein brauchen im Ort und hatte das damals angestoßen. War da auch jetzt jahrelang zweiter Vorsitzender, bin nach wie vor dritter Vorsitzender und kümmere mich dort um einen Skatepark eigentlich für den Ort.
Ja, da haben wir eine große Schnittmenge, die müssen wir auch, ja. Da ist ja Matze mit dabei, wir sind ja im Schützenhaus, ja, gibt es ja. Ein großes Projekt, was wir mal angepackt haben und wo auch nebenan ja mal ein Skatepark gedacht war oder zumindest vorgesehen
war. Richtig, das Gelände hatten wir auch schon im Auge und ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen alles in Vergessenheit geraten, weil natürlich gerade andere Themen ja. Im Fokus stehen, aber da bin ich noch nicht durch, also da wird es weitergehen. Ich hoffe, dass wir da was auf die Beine stellen können, weil Skatepark ist wahnsinnig wichtig für eine Jugendkultur im Ort und darum geht's. Wir brauchen hier ein bisschen Jugendliche, die auch was machen können. Und darüber rede ich, weil auch über Kids, die 10 sind, so, mhm. Die haben auch keinen Bock mehr, vielleicht am Spielplatz abzuhängen. Und ich selber habe auch mit 10 Jahren angefangen zum Skateboarden ja. Und habe auch meine komplette Jugend auf dem Skatepark verbracht. Und ich wäre heute nicht der Typ, der ich bin, ohne ein Skatepark, weil da einfach so viel Zwischenmenschliches passiert, zwischen Jung und Alt und man hilft sich gegenseitig, lernt Neues. Es ist ganz krass, was dort passiert. Und das möchte ich jedem hier ermöglichen. Und darum
ja, guter Ansatzpunkt.
Würde ich mich freuen, wenn ja. Das hier weitergeht noch.
Jo. Schnittpunkt. Du hast ja, also bevor Marco hier die Schlussrunde einläutet, ich fürchte, du trinkst gerade noch deinen letzten Schluck aus dem Bockbier.
Ja, ich trinke mal nochmal mein lecker Bockbier aus.
Also hast du noch was mitgebracht?
Ja, ja. Ich hab den letzten Podcast gehört mit Sven.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz abwarten da. Jetzt rauscht er hier gerade zu seiner Jacke.
Seid ihr eigentlich noch weitergezogen, du und Sven?
Nee. Das ist klar, das wollen wir nicht einführen. Also ja, solange Tobi Surfshop nicht offen hat, glaube ich, gibt es jetzt hier auch keine Not, irgendwo anders hinzuziehen. Aber ja, das, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier
nicht zum Trinker-Podcast wird, meinst du?
Ja, man kann das ja dosieren. Ja,
ich habe euch hier meinen Rausschmeißer mitgebracht. War lange nicht im Einsatz. Das ist ein
gutes Stichwort, aber also könnte man ja vielleicht auch einführen hier, dass man mal so einen Rauschmeißer hat, wenn es so lange dauert hier.
Echt leckerer Zwetschgenbrand aus dem Frankenland, aus meiner Region, wo ich ursprünglich herkomme.
Kommst du direkt aus Nürnberg oder? Oder?
Nicht ganz, aus Hilpoltstein, das ist ja.
Kennt man von der Autobahnabfahrt.
Ja, richtig. Ja. Fränkisches Seenland.
Und dann bist du auch fliegen hier, so hörst das Fliegenfischen und so machen die da doch immer, ne?
Nee, mit Fischen, keine Ahnung. Nee,
das machen die da in der Gegend.
Da kenne ich mich nicht aus.
Ja.
Ich kenne ja nur eine riesengroße Bulli-Werkstatt.
Ja, der Boxershop, der ist genau. Richtig bekannt dort.
Ja. Also, gut, ich fürchte, das wird jetzt doch hier eine kleine Tradition, dass du hier einschenkst und wir wahrscheinlich auch gleich keine Wahl haben, oder ist das noch optional?
Ja, also, der Schnaps, der ist eigentlich immer, wenn mir die Leute dann, keine Ahnung, um 3 Uhr nachts aufs Sack gegangen sind ja. Und es waren nur noch so 2 Leute auf der Schaukel. Dann habe ich eigentlich den ausgepackt und meistens sind sie dann spätestens von der Schaukel gekippt und der Bar und ich musste sie irgendwie rausschleppen und dann war Feierabend, das war ganz gut.
Könnten wir ja auch einführen, so wenn mal ein Gast kommt, der so ein bisschen langweilig ist.
Ja, wirklich, das ist mein Rausschmeißer, der ist echt fies.
Die Flasche kannst du auf jeden Fall hier stehen lassen, würde ich sagen. Falls wir. Ui, ich sehe gerade die Prozentzahl.
Was steht da?
50.
Ist im Ernst?
Naja.
Ich glaube, das ist 5,0.
Nee.
Ja, das ist nur der 5,0.
Gut, also dann ist das wahrscheinlich, könnte sein, dass danach jetzt gleich gar nichts mehr gesendet wird, wenn wir den getrunken haben oder wollen wir das vorher schon verabschieden oder wollen wir einmal ganz kurz anstoßen? Aber
ganz anstoßen. Kurz einmal, ja. Vielleicht kann man die verzogenen Gesichter sogar hören,
ja.
Wer weiß.
Also erstmal
aus Frankenland. Danke Tobi, dass du da bist.
Frankenland, auf den Franken-Import nach St. Peter-Ording.
Ach.
Milde Nummer.
Reste von Pflaume spüre ich da im Brand.
Brennt gleich ein
bisschen. Markus hat gar nichts mehr.
Also Shoutout an. Darf man das hier sagen?
Klar.
Ist das überhaupt das drin, was da drauf steht? Oder?
Original
Kalber.
Da wird nachgesagt, Seit 3-4 Jahren wird nachgebrannt in die gleiche Flasche. Mit Pflaume. Was ist das?
Svetschke. Svetschkenbrand.
Ja, aber du wolltest doch gerade hier.
Also original Kalber.
Ja. 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 Das ist aber original fränkische Kost. Also das trinkt ihr zu Hause so?
Ja, ja, ja. Die Mittelfranken
sind ja sehr bekannt. Als Konterschnaps am Morgen danach.
Für ihre Obstbrände. Ja. Die Schwarzbrände.
Ja. Ja, also ehrlich gesagt ist das eine. Also war das jetzt.
War okay.
Eher eine Bereicherung, ne? Also.
Achso, meinst du den Podcast jetzt oder meinst du den Schnaps?
Nein, erstmal den Schnaps. Das andere, das müssen ja letztendlich die Hörer entscheiden. Ja. Können wir ja nicht. Wir haben das zwar versucht, immer durch gefakte Kommentare ein bisschen zu pushen, aber ja, das. Wir
wollten ja so einen künstlichen Shitstorm.
Ja, haben wir letztes Mal versucht, ne? So ein bisschen mit. Aber das hat nicht geklappt. Das weiß ich auch nicht. Hat sich keiner drauf eingestiegen. Wolltest du es auf der zweiten Heimatseite oder auf der Strandgutseite? Wo hattest du den Kommentar hingesetzt?
Auf Strandgut.
Strandgut?
Ja.
Okay, nee. Ich habe es noch gar nicht gelesen, aber es müssen wir mal schauen.
Aber Kritik ist ja immer gut. Wir nehmen ja Kritik mit. Damit beschäftigen wir uns ja auch.
Wir dokumentieren die, sagen wir mal so.
Genau. Ja, montags treffen wir uns, wir reden drüber auf jeden Fall.
Ja. So. Haben wir schon, also wir haben ja letztes Mal Sven auch noch gefragt nach Nominierung, glaube ich. Ne?
Genau.
Genau, da war auch so ein bisschen, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit ins Logbuch. Wir haben jetzt für nächste Woche schon, glaube ich, Matze vom Beach Motel nominiert. Den werden Carsten und Diana sich dann nochmal zur Brust nehmen. Yes. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen was an die Oberfläche kommen, was keiner vermutet hat. Hast du noch eine Idee oder hast du noch einen Tipp oder noch eine Hilfestellung für uns, wen wir hier nochmal in die Runde holen sollten, um so ein bisschen was, um so ein bisschen das Bild zu erweitern oder noch ultimative Geheimtipps zu erschließen?
Uha, ich glaube, da halte ich mich raus. Das überlasse ich komplett.
Du könntest auch
euch
noch irgendjemand
ich möchte keine falschen Empfehlungen aussprechen.
Nee? Nö, das könnte ja sein. Also auf jeden Fall wir sind dankbar, weil wir natürlich von innen denken und sagen, okay, wen können wir nochmal holen also und glauben.
Ich glaube, ein ganz großer Entertainer und auch absoluter geiler Typ ist unser Cruiser King.
Ja.
Björn brauchen wir unbedingt und dann geht das ab hier.
Ja.
Björn kann auch ordentlich saufen. So. Da
müsst ihr
euch warm anziehen.
Es gibt da so eine WhatsApp-Gruppe und da sind immer Bilder drin und da ist auch regelmäßig ein Björn-Bilder drin. Also, ja.
Wir kommentieren das erstmal nicht.
Nee. Aber was mir gerade so einfällt, was wäre denn mit Sven? Also, ich weiß gar nicht, ich habe ja mit Sven noch nicht viel gesprochen. Sven ist so ein älterer Herr mit Bulli und immer braun gebrannt, goldenes Haar und hängt, weiß ich, vor Corona hat er immer bei uns im Beachhotel an den Partys, war er immer am Start und immer Weißwein getrunken, aber der ist halt immer am Strand. Ist halt, glaube ich, wer ist er denn, 60, 70?
Man weiß es nicht. Darüber redet er auch nicht.
Und immer mit leicht begleitet.
Könnte alles sein, immer leicht bekleidet und leicht einsitzen.
Ja, so ein Harald Junkel, der Harald Junkel von St. Peter.
So, netter Kerl.
Aber super, also wirklich.
Absolut.
Nur ich weiß nicht, müssen wir mal schauen. Der hat wahrscheinlich auch keine E-Mail-Adresse. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn erreichen könnte. Das wäre vielleicht mal eine Folge mit ihm am Strand. Also wenn wir am Strand eine Folge machen.
Wenn wir wieder raus dürfen. Was ist denn mit der Bulli-Garage? Jetzt hast du sie freigeschaufelt oder wann kommt
ich wollte
das
diese Wochenende machen, aber muss ich jetzt unter der Woche jetzt mal machen.
Haben alle Helfer abgesagt, oder was?
Nee, ja gut, das hier einfach reinwerfen in die Garage, in das ganze Holz.
Das Holz.
Ja, das Holz.
Ja, dieses ominöse Holz. Was ist mit Osterfeuer? Ist das nicht eine Option?
Nee, das war zu teuer dafür.
Ja,
dafür das Holz. Das Holz war zu teuer dafür und da habe ich noch genug anderes Holz im Garten, was ich verschönern kann. Also.
Na gut, aber dann, also sag Bescheid. Wir müssen eigentlich nächste oder nach Ostern sollten die eigentlich irgendwann mal wieder, wir müssen zumindest mal einen rausholen. Das will mal wieder.
Wie können wir ja? Also nach Ostern kommen sie ja raus.
Nach Ostern kommen sie raus. Genau. Und dann gehen wir auch raus. Nächste Woche ist noch stationär und dann geht's wieder raus.
Ja.
Okay. Ja. Gut.
Tobi, vielen Dank, dass du da warst. Nee. Ja, ich nehme
noch einen kleinen noch. Gut. Also vielen, vielen lieben Dank für die Lust auf Surfen, die du gemacht hast, für die Lust, dich zu besuchen, sobald alles wieder erlaubt ist, die du gemacht hast. Ja, und vor allen Dingen, wir freuen uns auf mögliche Vertiefung der Zusammenarbeit. Das ist das, was uns eigentlich am meisten Spaß macht.
Ja, und ich kann nur jeden empfehlen, der irgendwie mit Surfen anfangen möchte und irgendwie keine Ahnung hat, wann er rausgehen soll. Ich glaube, wenn Tobi seinen Laden wieder auf hat, freut sich Tobi immer, wenn jemand reinkommt und fragt, ey, wann lohnt es sich mal rauszugehen? Wir hatten Tobi und ich hatten ja auch schon mal die Idee, irgendwie schon mal in die Richtung mal zu machen. Wir hatten ja mal auch einen Podcast schon mal überlegt, eine Runde Podcast machen und dann halt wirklich so über den Forecast zu schnacken. Nutzt die Chance. Also Peter ist auf jeden Fall zum Surfen eine harte Nuss, aber wenn er es hier schafft, dann steht euch die Welt offen. So kann man sagen. In dem Sinne, danke, dass ihr da wart. Viel Spaß.
Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.